Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Jahre der Entwicklung und Forschung. Jahre der Erfahrung von 7 Millionen Besitzern in der ganzen Welt machten viele Eigenschaften des Volkswagens berühmt. Aber die allerwichtigste ist, dass dieser Wagen läuft und läuft und läuft und läuft.
Ja, er lief bestens damals in den späten 60er Jahren. Der Käfer, das Kultauto von Volkswagen. Jetzt läuft bekanntlich längst nicht mehr alles beim Autoriesen. Und was das auch über Deutschland erzählt, das wird jetzt auf der Theaterbühne zum Thema. Im Stück Volkswagen am Theater Krefeld-Mönchengladbach. Wir sprechen gleich mit dem Regisseur Clemens Bechtel. Außerdem geht es heute bei uns um den Glauben, denn das Monologfestival in Berlin steht in diesem Jahr unter dem Motto I want to believe und will den Glauben als kreative Kraft erkunden. Da weiß man, was man hat. So textete die Werbung im Jahr 1974 und besser kann man das Selbstverständnis und die Ausstrahlung dieser Marke tatsächlich kaum beschreiben. Wie kaum ein anderer Konzern steht Volkswagen nicht nur für Autos made in Germany, sondern auch für deutsche Geschichte und Identität mit allen Höhen und Tiefen. Und jetzt wird daraus Theater. Am Theater Krefeld-Mönchengladbach begibt sich der Regisseur Clemens Bechtel auf die Spur des Mythos Volkswagen. Und das ausgerechnet im Moment seiner aktuell wohl größten Krise. Herr Bechtel, schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Volkswagen als Projektionsfläche für deutsche Geschichte. Was hat Sie daran fasziniert?
Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema und ein sehr spannendes Thema, weil sich tatsächlich, wie Sie das auch schon angedeutet haben in der Moderation, die ganze Identität, westdeutsche Identität, muss man glaube ich dazu sagen, abbildet in der Geschichte dieses Konzerns. Volkswagen ist ja eine Erfindung des Dritten Reichs. Und das ist schon ganz interessant, welche Kontinuität das hat bis heute, über welche Bruchstellen das rübergeschifft ist und was da alles passiert ist, zum einen in der Geschichte und wo wir heute damit sind und was das wirklich zu tun hat. Nicht nur mit Wirtschaftsgeschichte, sondern mit dem, was Deutschland ausmacht. Und das fanden wir sehr spannend. Wir wollten ursprünglich ein Projekt machen, was sich mit Menschen auseinandersetzt, in erster Linie, die nach Deutschland gekommen sind, um hier zu arbeiten in den letzten 60 Jahren. Und das ist aber in so einem nicht diversen Ensemble gar nicht einfach. Und deshalb sind wir dann auf so ein Thema gekommen oder sind wir auf dieses Thema gekommen, weil uns einfach interessiert hat, schon in der Recherche mit diesen Menschen, wie gucken die auf Deutschland, was ist dieses Deutschlandbild und sich daraus aber ganz logisch entwickelt hat, die Frage, was ist dann eigentlich deutsche Identität im Rahmen eines solchen Konzerns, was bildet sich da ab?
Der Konzern hat ja wirklich deutsche Geschichte mitgestaltet, also im Guten wie im Schlechten. Er war tief verstrickt in die NS-Wirtschaft und wurde später zum Symbol des Wirtschaftswunders, dann zum weltgrößten Automobilkonzern. Man hat schon das Gefühl, dass sich ein Stück weit der Pulsschlag dieses Landes am Image und am Selbstverständnis von VW messen lässt, oder?
Genau so ist das eigentlich. Und interessant ist wirklich dieses Rebranding, also dass ein Auto, was im Dritten Reich erfunden wurde, dann so eine Karriere macht nach dem Krieg, eben nicht nur im Rahmen des Wirtschaftswunders der 50er Jahre, sondern zum Hippie-Symbol eigentlich sogar noch in den 70er Jahren mutiert. Das finde ich hochspannend und auch die Kontinuität personell, dass dieselben Leute oder dieselbe Familie, nicht dieselben Leute, aber dieselbe Familie, die eigentlich im Dritten Reich daran gearbeitet hat, erst dieses Auto herzustellen, dann hat das nicht funktioniert. Dann wurden in Fallersleben, im heutigen Wolfsburg, wurden Rüstungsgüter hergestellt, dass dieselbe Familie auch heute noch maßgeblich für diesen Konzern Verantwortung trägt. Das finde ich schon interessant, dass es auch so eine personelle Kontinuität gibt.
Es gibt so einen wunderschönen Werbeslogan oder Werbetext, der auch im Ankündigungstext für Ihren Theaterabend steht. Ihr Volkswagen, seid doch alle gleich, ihr seht alle gleich aus. Wenn man einen kennt, kennt man alle. Das ist tatsächlich ein echter Werbeslogan aus den frühen 60er Jahren. Kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, dass das eine positiv gemeinte Message mal sein sollte. Also heute aus unserer hyperindividuellen Perspektive heraus zumindest nicht. Was erzählt denn die Geschichte des Konzerns über unser Bedürfnis nach kollektiver Identität?
Eine ganze Menge. Also natürlich ist diese Geschichte auch insofern ganz interessant, weil wir diesen Typ Käfer haben erstmal, der lange Zeit diesen Konzern ausmacht und prägt. Und wie sich dann in den 70er, 80er und 90er Jahren das sozusagen vervielfältigt. Auf einmal gibt es die Volkswagen Group und da gehört dann Seat dazu, da gehört dann Lamborghini dazu, da gehört sogar Rolls-Royce dazu. Also wie sich diese Identität, wie sich das diversifiziert und aufmacht, wie sich Kapitalismus entwickelt und wie sich auch Deutschland sozusagen auf einmal öffnet zu so einem Global Player und wie vor allen Dingen dann im Rahmen des Dieselskandals 2015 eigentlich das, was uns und unser Selbstverständnis, aber auch das Bild von außen auf uns ausgemacht hat, sprich die Tüchtigkeit, die Zuverlässigkeit, die Ehrlichkeit, wie das auf einmal zusammenbricht. Und wie auf einmal dieses ganze Bild nicht mehr funktioniert und eigentlich habe ich das Gefühl, auch bis heute nicht mehr hergestellt werden konnte. Und das finde ich ganz spannend, diesen Bruch, also von dieser Solidität von der 50er Jahre und was dann da passiert und wie sich das auf der einen Seite öffnet, aber eben dann auch wie so ein Ruf ruiniert wird im Rahmen von dem Anspruch, Weltmarktführer zu sein. Und eigentlich führt das, glaube ich, diese Spur, also mit diesem Skandal dann bis heute, bis zu so einer Identitätslosigkeit. Und das kann man ja, das ist ja ganz spannend, wenn dann Herr Söder zum Beispiel sagt, Deutschland ist ohne die Autoindustrie wie eine Frau ohne Unterleib, ein Spruch, der völlig daneben ist. Ja. Aber auf der anderen Seite zeigt das natürlich, wie sehr unser Selbstverständnis da noch ist und da noch hängt. Und die Frage ist natürlich, was sind wir denn dann, wenn wir das nicht mehr sind, wenn wir diese Tüftler und Autobauer, wenn das nicht mehr zu unserer deutschen Identität gehört, was können wir dann sein? Und das, finde ich, ist die Frage, die sich in die Zukunft richtet und die ich auch sehr spannend finde und wo wir auch versuchen, so ein bisschen dem nachzugehen.
Was Sie jetzt angesprochen haben, dieses Tüchtige, Verlässliche, Fleißige, das ist ja so auch das Bild lange gewesen von diesem, ja, so Standard-VW-Kunden, ja, also dieser Figur, um mal mit Theater zu sprechen, ja, der wurde ja quasi von dem Konzern auch so miterfunden, oder? Dieser Mensch, der VW fährt.
Ja, der Fahrer überhaupt ist natürlich eine ganz interessante Figur in diesem ganzen Kontext. Also zum einen gibt es natürlich die Autoproduktion, und aber es gibt nicht nur die Autoproduktion, sondern auch das Fahren selbst hat übrigens sehr viel mit deutscher Identität zu tun. Also diese Autobahn, dieses Raum erobern und dieses gleichzeitig aber mit Airbags versehen, das Ganze, dieser Rausch, diese Machtausübung, die man im Auto erlebt, wenn man überholt, also Überholprestige, da gibt es doch richtig einen Begriff dafür. So, also dieses Autofahren spielt eine ganz zentrale Rolle. Und natürlich hat sich auch der Fahrer entwickelt, also ausgehend von denen der kleinen Familie, die da in dem Käfer in den 50er Jahren noch nach Italien gefahren ist, hin eben bis zu diesem dann Lamborghini oder, der jetzt heute eben auch zu Volkswagen gehört. Das ist schon ganz interessant, wie sich da auf einmal auch Ansprüche neu formulieren und auch eben aber eine Identität gleichzeitig im Auflösen begriffen ist.
Jetzt war ja das Auto generell und gerade bei Volkswagen immer verbunden mit einem Freiheitsversprechen, diesem Versprechen von Freiheit individueller Mobilität und eben vor allen Dingen bei Volkswagen mit dieser Vorstellung von einem klassenlosen Automobil, das man sich leisten konnte. Heute ist ja genau dieser individuelle Freiheitswunsch eigentlich das Problem geworden, also auf ökologischer Ebene in jedem Fall. Und VW hat diese Entwicklung heftigst verschlafen. Ist das jetzt auch gerade wieder ein Symptom für die ganze Gesellschaft?
Ich glaube schon. Also eben die Frage ist, was ich eben schon angedeutet habe, wie können wir uns, wenn man es mal positiv formuliert, wie können wir uns neu erfinden? Also es ist schon bezeichnend, dass der Konzern heute mehr Currywürste als Autos verkauft. Aber sicherlich ist es ein Symptom für sozusagen ein Festhalten an Begriffen, die eigentlich nicht mehr gültig sind. Auf der anderen Seite hat sich der Konzern natürlich maßgeblich verändert. Das habe ich ja auch eben schon angedeutet. Aber ich glaube, uns ist da der eigene Ehrgeiz, also das, was wir wollen, das ist uns zum Verhängnis geworden. Und vielleicht ist es wirklich... Tatsächlich gibt es auch einen Weg zurück in eine andere Bescheidenheit, nicht die der 50er Jahre, weil die war natürlich genauso verlogen. Aber trotzdem glaube ich, dass dieser Weg zurück sozusagen, also weg von Borghinis und von Rolls-Royce und weg von so einer Diversifizierung, vielleicht auch ein Weg wäre in eine Zukunft, die auch noch auszuhalten ist.
Jetzt bringen Sie die Geschichte dieses Riesenkonzerns auf die Bühne. Das sind fast 90 Jahre Firmengeschichte, was Sie da an Material vor sich haben. Das kann man natürlich nicht alles abbilden. Worauf werden Sie scharf stellen?
Da bin ich ein bisschen konventionell. Ich interessiere mich sehr für Figuren. Also Ausgangspunkt ist für mich eine Situation, die sich in dem Werk in Osnabrück abgespielt hat. Das Werk wurde geschlossen, das Volkswagen-Werk wurde geschlossen. Und nun steht zur Debatte, ob da Rüstungsgüter ab jetzt hergestellt werden. Das deckt sich natürlich exakt mit dem, was in den 40er Jahren in Wolfsburg passiert ist. Ich möchte nicht sagen, dass das dasselbe ist, aber das ist schon ganz interessant. Diese leere Lagerhalle, dieses leere Volkswagenwerk ist für mich Ausgangspunkt für die Geschichte, die ich erzähle. Und in diesem Volkswagenwerk tauchen einfach die Geister der Vergangenheit und der Zukunft auf und treten miteinander in Dialog. Also was passiert, wenn eine Zwangsarbeiterin wie erlebt, die Volkswagen in den 40er Jahren und was passiert, wenn die auch ein Gastarbeiter, italienische Gastarbeiter waren die ersten in den 60er Jahren trifft, was passiert mit den Nachkommen dieser Familie, was passiert, wenn Manager da auftauchen, die eigentlich nicht mehr leben. Also dieser Dialog von unterschiedlichen Epochen und Zeiten, der interessiert mich. Und vor allem diese Figuren, die da miteinander wirklich in Dialog und in Auseinandersetzung treten.
Der Mythos Volkswagen und was er über Deutschland erzählt, kommt auf die Theaterbühne. Am Sonntagabend ist Premiere am Theater in Mönchengladbach und ich habe gesprochen mit dem Regisseur von Volkswagen, Clemens Bechtel. Vielen Dank.
Alles klar, ich bedanke mich.
Monolog. Einer spricht, alle anderen hören zu. Das ist eine Grundform des Theaters, dem sich das Berliner Monologfestival am TD, dem früheren Theaterdiscounter, alle 2 Jahre widmet. Gerade läuft das Eröffnungswochenende und es sind vor allem selten oder so gut wie nie gehörte Stimmen, die hier zu Wort kommen und aus dem All zu uns sprechen, zum Beispiel als verwirrter Alien, aber auch ein schwuler Florentiner aus der Renaissance ist dabei. Zu hören gab es schon die Stimme einer Gefängnisinsassin, einer Pflanze oder gleich der eigenen Seele, die eine Seelenforscherin zum Klingen bringen will. Dazu gehört eine Menge Vertrauen oder sogar Glaube an die Möglichkeiten des Theaters. Und genau um den Glauben und seine Kraft soll es bei der diesjährigen Ausgabe des Monologfestivals gehen. Gerd Brendel hat sich für uns einigen harten Glaubensprüfungen unterzogen.
I want to believe. Ich will glauben, lautet das Motto des Berliner Monologfestivals. Nur um in der Welt da draußen die Hoffnung nicht zu verlieren, braucht es schon einen Glauben, der Berge versetzen kann. Frage deshalb an Michael Müller, der zusammen mit Jeanette Mikan das Festival kuratiert. Ist das Motto mehr als ein frommer Wunsch? Im Sinne von, ich glaube, hilf meinem Unglauben?
Ich würde sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben drückt ja genau das Paradox aus, dass man einerseits glauben will, und vielleicht auch glauben kann und trotzdem mit einer Realität konfrontiert ist, in der sich Dinge anders darstellen.
Ja, schön, dass Sie da sind. Ich habe es schon erwartet. Bitte folgen Sie mir.
Sehr gerne. Die Performerin Christine Roller erkundet dazu als Expertin für Seelenforschung den inneren Zwiespalt ihres Gegenübers im Zwiegespräch mit Freiwilligen aus dem Publikum, auch mit mir.
Haben Sie selbst eine Seele? Und woher nehmen Sie diese Gewissheit?
Meiner stammelnden Antwort folgt Glaubensfrage auf Glaubensfrage. Lebt die Seele weiter? Haben alle Menschen eine Seele? Und was ist mit Tieren? Und was ist mit Pflanzen? Dass die zumindest eine Stimme haben, macht das Puppenspielkollektiv KMZ dem Publikum im Saal nebenan aufs schönste Glauben.
Guten Abend. Soy el Mais. Ich bin der Mais.
Stellt sich die Nutzpflanze vor. Taschenlampen und schwarze Handschuhe reichen den Puppenspielerinnen aus, um den Mais zum Leben zu erwecken. Und eine Pflanze wird zum Alleinunterhalter. Und aus den Maiskörnern werden Tränen oder Kontinente.
I was born in a laboratory.
Genetisch veränderter Mais.
Und darum hatte der Maiskolben aus dem Labor der Agrarkonzerne geglaubt, den Hunger zu besiegen. Aber die Videoclips auf der Leinwand erzählen eine ganz andere Geschichte.
Immer mehr Menschen müssen hungern, vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern sei die Lage nach Einschätzung der Welthungerhilfe dramatisch.
Die Menschen leiden an Hunger, sie können ihre Felder.
An diesen beiden Eröffnungsabenden ging es eher um den enttäuschten Glauben, den Glauben an Gerechtigkeit. Zum Beispiel beim Performance-Kollektiv Markus und Markus. Über Jahre hinweg hat Markus Schäfer mit der Gefängnisinsassin Maureen in den USA korrespondiert. Jetzt erzählt sie aus dem Off, im bitter-ironischen Tonfall, wie ihr Strafmaß von lebenslänglichen auf 90 Jahre herabgesetzt wurde. I want to believe. Aber woran soll man da noch glauben?
Dass die Zusammenkunft, die man im Theater hat, eigentlich sowas wie eine Grundinstanz des gesellschaftlichen Zusammenlebens ist. Ne?
Bekennt Festivalkurator Michael Müller.
Wirkt ja manchmal so mit den Krisen und Katastrophen, als wären die zu übermächtig, zu groß. Und wenn man es aber mal runterdampft und sagt, okay, ich bin aber trotzdem hier und du bist hier und wir verbinden uns jetzt und wir gehen in Beziehung miteinander ein, die können wir gestalten und da können wir sozusagen eine Keimzelle legen.
Das passiert nur, wenn es Performer, Performerinnen fertig bringen, so zu monologisieren, dass sie das Publikum mitdenken. Wenn also aus Monolog ein innerer Dialog wird. Im Martin-Luther-Propagandastück von Boris Nikitin gelang das dem Schauspieler Malte Scholz als ungläubiger Thomas schon vor ein paar Jahren. Beim Monologfestival ist das Stück jetzt ab nächste Woche noch einmal zu sehen, aus naheliegenden Gründen. Beim Monologfestival ist das die einzige Produktion, in der fromme Glaubenstradition, Glauben an Götter, an eine höhere Macht, an Gott verhandelt werden. Und auch in der zweiten Festivalpremiere nächste Woche fragt der Schauspieler Kummermann Liandi nach Glaubensgründen, nach der eigenen Seele und den Seelen anderer. I'm coming for you anyway. Ich krieg dich auch noch, nennt er seinen Monolog. Was bei einem so charismatischen Performer wie Monjandi weniger eine Drohung ist als ein Versprechen, an das ich gerne glauben will. Den Seelentest bei der Seelenexpertin Anna von Koller habe ich übrigens bestanden mit einem Zertifikat für meine Seele. Prädikat unsterblich. Und daran will ich auch gerne glauben, zumindest bis zum Ende des Berliner Monologfestivals. Denn die Chancen, hier ein paar Seelenverwandte auf der Bühne oder im Publikum zu finden, stehen nicht schlecht.
I want to believe. Das Berliner Monologfestival widmet sich in diesem Jahr Glaubensfragen. Zu sehen noch bis einschließlich 16. November am TD Berlin. Und für uns bei der Eröffnung war Gerd Brendel.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von der Schauspielerin Annika Meyer. Regelmäßig spielt sie in den Inszenierungen des großen Komikvirtuosen Herbert Fritsch. Und genau bei ihm erlebte Annika Meyer natürlich auch ihre geniale Stelle.
Meine geniale Stelle habe ich gesehen in der Inszenierung von Herbert Fritsch. Null. Der Moment, wo sich der ganze Raum in eine Art Walfischbauch verwandelte. Die Spieler und Spielerinnen hatten riesige Blechinstrumente in den Armen und haben mit den Kappen geklappert und gegen die Mundstücke geschlagen. Und irgendwann kam jeder nach vorne und blies einen Urton. Und das war für mich wie eine Art Geburtsstunde von Klang und von Sinn und von... sich einfach direkt in meinen Körper reingeblasen. Und das war eine geniale Stelle, wo ganz viel aufging, wo ich ganz selig war und fast geweint habe.
Annika Meyer über Null von Herbert Fritsch. 2018 war das an der Berliner Schaubühne. Und ganz aktuell gastiert Herbert Fritsch mit einer neuen Inszenierung am Schauspiel Köln, wo er seit 13 Jahren übrigens nicht mehr war. Rabatz heißt der Abend und die nächste Vorstellung hier ist am 28. November. Und damit verabschiedet sich Rang 1 für diese Woche. Uns gibt's nächsten Samstag wieder oder natürlich, wann immer Sie wollen, unter deutschlandfunkkultur.de.